herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen, Jan Wegener. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wie geht's dir, Jan?
Oh, jetzt haben wir so schnell angefangen, da habe ich mein Mikro noch gar nicht vor meinem Mund gehabt. Aber jetzt bin ich soweit und jetzt kann's losgehen. Ja, schön mal wieder hier zu sein.
Ja, wir haben uns ja heute vorgenommen, sofort die Aufnahme zu starten, damit nichts Spannendes dem Zuhörer entgeht. Und ich bin heute wirklich froh, keine Eule zu sein.
Wieso?
Ich habe irgendwie rechts das Mikrofon-Headset drin und links dich. Und wenn ich meinen Kopf wild um 270 Grad drehen würde, würde ich mich strangulieren, weil das ist mir eben schon fast passiert. Also da bin ich echt happy, dass wir den Kopf nicht so weit drehen können.
Deshalb benutze ich kabellose Kopfhörer.
Ich habe immer Angst, dass es diese Inferenzen gibt in der Tonspur, deswegen nutze ich echt immer noch kabelgebundene Sachen, wenn ich aufnehme und für alles andere immer die kabellosen Sachen.
Ach so, naja, scheint ja aber zu gehen bei mir zumindest, hoffe ich mal.
Wir wollten ja auch immer Australien-Fun-Facts bringen. Es war jetzt Zeitumstellung bei uns in Deutschland. Wie wurde denn die Zeit bei euch umgestellt?
Na, hier in Queensland macht man das glücklicherweise gar nicht. Fand ich ja früher immer etwas merkwürdig, aber jetzt bin ich da eigentlich ein großer Fan davon. In manchen Bundesstaaten macht man das hier, also in New South Wales und Victoria, da stellt man die Uhren um. Südaustralien weiß ich gar nicht genau und ich glaube, die ganzen anderen stellen das nicht um.
Ja, und genau an der Stelle habe ich ja die Herausforderung, wir wissen ja nie, wie viel Uhr der andere hat. Ich glaube echt, wir müssen uns irgendwie so einen Timer mal einstellen. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass das bei euch echt staatenabhängig ist und je nach Bereich des Landes wird eine Uhr umgestellt oder nicht. Das ist schon faszinierend, vor allem wenn man vielleicht pendelt oder so und dann fährt man einmal über die Grenze, ja, auf der Arbeit hat man eine andere Uhrzeit.
Es ist ganz viel so südlich von hier an der Gold Coast, so da arbeiten viele Leute in New South Wales oder Leute aus Northern New South Wales arbeiten an der Gold Coast und die haben dann halt jeden Tag eine Stunde Zeitverschiebung. Morgens nicht und abends zurück haben sie dann eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, die verlieren dann etwas und gewinnen es aber auch wieder zurück gegebenenfalls.
Perfekt. Ich muss mal mit einer Richtigstellung oder einer Antwort auf Feedback kurz noch reagieren am Anfang. Erstmal danke, dass ihr überhaupt dieses Feedback-Ding auf Spotify benutzt. Also man kann bei uns jetzt neuerdings, ich sag mal, Kommentare, Anmerkungen und sonst was bei Spotify reinschreiben, interessanterweise. Und das wird tatsächlich auch benutzt. Von daher erstmal vielen Dank dafür, für die Interaktionen. Und es gab zu der Episode mit Felix Röse eine Anmerkung. Und zwar wurde geschrieben, ich fand die Fragen an Felix teilweise unangenehm. Das wirkte auf mich wie in einer Prüfung, wo Felix sein Werk rechtfertigen musste. Ich will dazu eigentlich nur anmerken, Felix hat das Ganze nochmal gegengehört vorher und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Episode gut fanden beide, weil es eben dadurch auch eine Dynamik gab und Felix hatte auch die Chance zu sagen, das nochmal sich anzuhören, weil wir auch an manchen Stellen das Gefühl hatten, dass das so ankommen könnte. Deswegen vielleicht nur ganz kurz, dass das so von Felix auch abgenickt war. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen. Und auch noch auf die letzte Podcast-Episode, die gerade erschienen ist, da habe ich zum Thema 200 bis 800, worüber wir ja heute bestimmt auch reden werden, gesagt, ihr habt ja keine Ahnung. Das bezog sich darauf auf die Internetforen, in denen das 200 bis 800 doch jetzt schon sehr schlecht geredet wird, obwohl es noch gar nicht lieferbar ist. Das war darauf bezogen. Aber vielleicht können wir dann auch genau damit einsteigen. Oder nee, komm, wir steigen noch nicht mit Technik ein. Wir sind noch keine Technik-Nerds. Wir fangen vielleicht damit
aber an, was du musst dann erstmal heute versprechen, dass du heute mal nicht gemein bist dann zu anderen Leuten, besonders mir.
Okay, ich bin heute nett zu dir, okay? Soll ich streicheln?
Okay. Versuche, wir müssen ja nicht gleich so weit gehen, aber sonst können wir es ja einmal probieren, dass du auch mal nett bist.
Okay, ich gebe mir Mühe. Ich war immer der Meinung, ich bin ganz nett, aber vielleicht ist das dann doch nicht der Fall. Dann erzähl uns mal, Jan, du warst, glaube ich, wieder unterwegs, Paradiesvögel suchen und fotografieren, oder?
Ja, da gibt's ja einen, ich hatte ja, wann war das, gut anderthalb Jahren oder so, hatte ich am Norden schon so eine Paradiesvögel fotografiert, das hatte auch sehr gut geklappt, aber es gibt hier in der Nähe halt auch Paradiesvögel, die sehen sogar recht ähnlich aus, sind ein bisschen größer, sind aber bei Weitem nicht so zugänglich wie diese anderen Paradiesvögel weiter im Norden. Und das Besondere halt bei denen auch, dass die halt wie alle Paradiesvögel irgendwelche abgefahrenen so Balzverhalten haben, und diese hier speziell sind auch welche, die reißen halt ihre Flügel in so einem großen Kreis nach oben und tanzen dann um die Dame herum. Und das Interessante ist, die haben halt immer besondere Äste. Irgendwo mitten im Urwald suchen sie sich halt einen speziellen Ast aus, auf den sie dann immer wieder zurückkommen und dort halt eine Show veranstalten und dann immer rufen. Und wenn dann mal ein Weibchen vorbeikommt, dann geht da auch die Show richtig ab sozusagen. Und die Bedingungen sind halt extrem schwierig, weil es ist etwas höher von der Perspektive, als ich normal gerne fotografieren würde. Und dann hast du halt so einen Vogel, der, ich glaube, über 90% des Lichts, was ihn trifft, verschluckt sozusagen auf Deutsch. Dadurch, dass halt die schillernden Federpartien bei der Balz so hervorstechen, ist halt das restliche Gefieder komplett schwarz quasi. Das heißt, ist auch extrem schwierig zu fotografieren. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht über die letzten Wochen, einige verschiedene Stellen gefunden. Ich denke, ich habe auch einige gute Videos und Fotos bekommen, aber das hat schon etliche Stunden Rumstehen verursacht.
Dann ist vielleicht die Frage, ob du uns ein schönes Paradiesvogelfoto beisteuern kannst für die Shownotes, dass man das vielleicht auch als Episodencover benutzen kann.
Von den neuen noch nicht, aber wir können sonst noch mal eins von den älteren beilegen. Da sind, glaube ich, auch noch welche gewesen, die ich noch nicht gezeigt habe.
Hey, wir wollen schon ein neues haben.
Die anderen liegen zum Teil noch auf der Speicherkarte. Da bin ich mir nicht so sicher, wie schnell ich da mal drum herkomme, welche zu bearbeiten. Ich habe auf meinen YouTube-Videos immer schon ein paar Videoclips gezeigt, aber Fotos habe ich jetzt noch nicht bearbeitet.
Und mit welcher Kombi hast du das fotografiert im Wald? Also mit dem Zoom oder mit der Festbrennweite? Wie war dein Setup?
Nee, die waren schon relativ weit weg. Also 100 bis 500, da wäre mehr so halbe Landschaftsaufnahme gewesen. Das heißt, das meiste war halt mit 840 mm an der F5. Fokussieren war auch schon eine ziemlich schwierige Geschichte, weil schwarzer Vogel, alles dunkel, schwarzes Auge, der reißt auch noch die Flügel hoch und fuchtelt die wild durch die Gegend. Das heißt, das war schon relativ schwierig, musste es auch mal ziemlich hohe ISO nehmen, so ab 6400 und aufwärts quasi, um so eine 200stel zu kriegen oder so bei Blende 5-6. Das heißt, es war schon recht ansprechend da oder auch anspruchsvoll, sollte ich sagen, da vernünftige Bilder zu kriegen. Und da muss ich auch nochmal durchgehen. Und das sind halt auch Vögel, die ohne etwas Bearbeitung und ein Rauschen eigentlich gar nicht zu fotografieren sind, weil sie halt so schwarz sind und halt mitten im Urwald nur vorkommen.
Und arbeitest du dann auch mit Blitz oder lässt du ihn ganz weg?
An der Stelle habe ich es jetzt nicht gemacht. Das hätte jetzt, glaube ich, nicht unbedingt geholfen. Das Problem ist oft auch bei diesen Vögeln, die so dunkel sind und teilweise dann aber doch auch etwas schillern oder so, dass dann ein Blitz auch ganz komische so Reflexionen verursacht teilweise. Und halt auch ansonsten muss man halt sehen, teilweise wäre es gut gewesen, aber das war jetzt auch eine Stelle, da war ich nicht alleine und dann nehme ich den Blitz sowieso eigentlich gar nicht raus, schon auch auf Rücksicht zu nehmen, falls da jetzt noch jemand anders mal vorbeikommt. Die meiste Zeit war ich da alleine. Ich habe auch ein paar Stellen gefunden, wo ich ganz alleine war. Aber in der Regel, ich sag mal so, seit ich die F5 habe, finde ich das mit den Blitzen sowieso auch nicht mehr ganz so gut, weil da musst du auch den mechanischen Verschluss oder den ersten elektronischen Verschluss nehmen und hast halt einige andere Probleme dann. Ich mach's manchmal, aber wenn ich es vermeiden kann, mache ich es eigentlich nicht mehr.
Ja, ich muss gerade innerlich in mich hineingrinsen, keine Tech-Specs dann zur A9-3 zu bringen, mit der das ja dann sich nochmal verbessern würde, was das angeht, oder nicht?
Das wäre schon schön gewesen. Also zumindest eine Synchronisation, dass der Blitz halt bei jeder Synchronisation, dass der Blitz bei jeder Verschlusszeit auch synchronisiert werden kann. Das ist natürlich schon was, was schon gut ist, was ich auch definitiv gerne gehabt hätte in manchen Situationen, wo man auch gerade mal den Blitz mit schnelleren Verschlusszeiten benutzen möchte.
Eben, also ich glaube gerade, also jetzt für diesen Spezialfall der Naturfotografie ist, glaube ich, das Thema Blitzen auf einmal durchaus relevant, wo man sonst sagen würde, okay, normalerweise tangiert den Naturfotografen das selten, aber gerade für diesen speziellen Anwendungsfall wäre das ja durchaus attraktiv gewesen.
In dem Fall, ich sag mal so, egal wann ich einen Blitz für die Vogelfotografie mal benutze, in der Regel muss ich dann in den High-Speed-Mode gehen, weil halt die Synchronationszeit in der Regel nur eine 250stel oder 200stel ist an den ganzen Canon-Kameras und den meisten anderen Kameras auch. Und dann hast du halt das Problem, dass es dann nicht mehr so richtig klasse funktioniert. Aber wenn wir blitzen in der Vogelfotografie oder Naturfotografie, dann benutzen wir das ja in der Regel nicht als Hauptlichtquelle, sondern wollen es halt so zum Aufhellen benutzen. Das heißt, der Blitz friert eigentlich die Action auch nicht ein. Das heißt, wir müssen dann eigentlich Blitzen und hohe Verschlusszeiten benutzen, was im Moment eigentlich überhaupt nicht gut geht. Und da fände ich das schon durchaus sehr interessant, dass man halt auch mal bei einer deutlich schnelleren Verschlusszeit vernünftig blitzen kann.
Definitiv. Und wie oft warst du da jetzt unterwegs in den letzten Wochen?
Na, ich denke so bestimmt 6-7 Mal an verschiedenen Orten, immer den ganzen Tag, so 10 Stunden oder so, da habe ich mir schon ganz schön die Beine in den Bauch gestanden. Und in der Regel, wenn es so gut zur Sache geht, dann kommt der so vielleicht alle Stunde mal vorbei für 10 Minuten und ruft. Und wenn dann ein Weibchen vorbeikommt, dann gibt's Action. Und wenn kein Weibchen vorbeikommt, dann fliegt er halt wieder weg. Also da ist schon sehr viel langes Warten involviert.
Okay, aber du hattest dann mehrfach Glück und bist insgesamt zufrieden oder musst du wieder hin?
Ja, ich sag mal, die Balzzeit geht jetzt etwas dem Ende zu. Ich bin noch nicht super zufrieden. Ich probiere vielleicht noch mal eine andere Stelle aus. Das heißt, da gibt's noch eine Option, aber es ist halt ja nicht ganz so einfach, weil es muss halt wirklich alles passen, damit du da ein vernünftiges Bild kriegst. Du brauchst eigentlich das Männchen und das Weibchen. Da muss das Männchen auch noch in einer vernünftigen Position stehen, sodass du auch die ganzen markanten Merkmale von ihm siehst. Da müssen die Flügel noch in der richtigen Stellung sein. Dann ist der auch ganz, ganz gelb auf der Innenseite von dem Schnabel sozusagen. Da willst du das eigentlich auch gerne noch sehen. Also eigentlich muss der Vogel eine komplett unmögliche Pose machen, damit du ein gutes Bild bekommst.
Und hast du das gute Bild jetzt gemacht oder nicht?
So 80-90% würde ich sagen.
Na immerhin, damit können wir arbeiten, oder?
Denke ich schon.
Super, das ist schön. Womit wollen wir weitermachen? Mit dem Cliffhanger aus der letzten Episode?
Mich würde ja eigentlich vorher noch schnell interessieren, was du von dem 24-105 F2.8 hältst, weil ich ist das was, was dich interessiert? Weil du nimmst dir öfter mal, sag ich mal, etwas verrücktere Linsen mit dir in die Blumenwiese. Und ist das was, was dich interessieren könnte? Oder sagst du, das ist dir eigentlich zu weit beziehungsweise zu kurz?
Also ich muss sagen,
oder für nicht mich, lichtstark genug.
Für mich ist das kein Objektiv, das für mich in irgendeiner Form relevant ist. Also ich sehe das bei Videofotografen, also ja. die vor allem viel Video machen, da ist es, glaube ich, eine optimale Linse, gerade weil man die perfekt riggen kann, dadurch, dass sie ja nicht länger wird. Es ist ein sehr attraktiver Zoom-Bereich für das Umfeld. Also ich glaube, für Videografen eine sehr, sehr geile Linse. Für Fotografen, boah, ist die Frage, ob das ein Fotograf braucht. ich persönlich als Fotograf, jetzt wenn ich, an wen richtet sich das denn, an Fotografen? Ich würde sagen, in der Regel dann eher denjenigen, der stärker Porträt, Hochzeit und so einen Kram macht. Und da finde ich persönlich das 2870 2.0 attraktiver als das 2405. Einfach, weil ich dann gerne noch 2.0 haben will. Und ich finde auch die Flares vom 28 bis 70 wunderschön. Ich finde das 28 bis 70 auch toll, Kontrast. Also ich glaube, wenn ich Hochzeitsfotograf wäre, was ich nicht bin, dann würde ich, glaube ich, eher das 28 70 2.0 nehmen und die ganze Hochzeit damit fotografieren, lieber als das 2405. Aber das ist jetzt auch nur meine laienhafte Meinung. Wie siehst du das denn? Hast du schon bestellt?
Nee, es reizt mich halt immer, weil es wäre schon ein cooles Allround-Objektiv so für Videos. Das würde mir schon erlauben, das 70 bis 200 oft zu Hause zu lassen oder so, aber ich muss erst mal gucken, vielleicht kann ich es mir mal irgendwann ausleihen oder so.
Ja, aber du weißt doch, wenn man ausleiht, will man hinterher kaufen.
In der Regel schon, es sei denn, es ist ganz anders als erwartet.
Das stimmt. Ja, wir hatten ja letzte Woche war schon, letzten Monat, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Vor anderthalb Monaten oder so?
Schon einige Zeit her.
Ja, scheiße. Wir hatten ja noch den Cliffhanger, welche Kamera ich mir gekauft habe, Jan.
Und ist die jetzt schon, also ich nehme mal, wenn du so fragst, nehme ich mal an, dass die jetzt auch angekommen ist.
Ja, ich habe die ja selber abgeholt, meine Kamera. Also ich war ja selber bei meinem Freund und habe die abgeholt. Grüße an Gianni an der Stelle.
Und hast du auch schon Leuten erzählt, was es ist? Oder werden wir das jetzt hier mit großem Trara enthüllen?
Wir werden es mit großem Trara enthüllen.
Aber, bevor du das sagst, musst du erstmal sagen, hast du damit schon was fotografiert? Und ich hab damit ist es so, wie du es erwartet hast oder anders? Und wenn ja, dann besser oder schlechter oder anders?
Ich habe damit schon fotografiert. Es ist ähnlich, wie ich erwartet habe. An manchen Stellen besser und an manchen Stellen schlechter, würde ich sagen. Soll ich jetzt sagen, was es ist? Werbung. Hast du auch Freude an Naturfotografie? Dann schau doch mal vorbei unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Dort findest du meine Workshops für kommendes Jahr. Von Detailfotografie über Makrofotografie bis hin zur Landschaftsfotografie und der Tierfotografie gibt es Workshops in verschiedenen Genres mit verschiedenen Themen und immer natürlich mit mir live vor Ort. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich persönlich bei meinen Workshops kennenlernen kann und wir gemeinsam an unserer Passion der Naturfotografie arbeiten können. Also schau vorbei unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops und dann freue ich mich auf deine Anfrage. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema.
Denke ich mal, würde an dieser Stelle jetzt Sinn machen.
Gut. Ich habe mir eine Leica Q2 gekauft. Das heißt, ich habe mir eine Leica-Kamera gekauft.
Ja, das ist ja dann so das ganz andere Spektrum von dem, was nicht unbedingt, was du machst, definitiv von dem, was ich mache. Von was ich so höre, sage ich mal, das ist nicht viel, aber würde ich mal sagen, langsamer, mit schlechterem Autofokus und auch insgesamt gibt es bessere Kameras, aber keine coolere Kamera.
Genau, also cooler. Also ich finde die designtechnisch nach wie vor sehr, sehr schön. Das sollte man mal dazu sagen. Und trotzdem werde ich,
glaube ich, kein Leica-Fotograf werden. Das sind ja ungefähr so 80%, warum Leute überhaupt eine Leica kaufen, der Name und das Design, oder nicht?
Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, sie hat ein unglaubliches Willhaben-Gefühl bei mir ausgelöst. Und irgendwann konnte ich mir das einfach nicht mehr schönreden. Und dann kaufe ich mir immer die Sachen und probiere sie einfach aus. Weil ich bin ja mehr der Praktiker. Ich nehme das in die Hand und probiere das aus. Und ausleihen ist nicht so mein Ding, weil dann benutze ich es irgendwie anders, als wenn es meins ist. Und dann habe ich mir die gekauft. Und was soll ich sagen? Sie ist mir viel zu langsam, ja. Aber nicht unbedingt an Stellen, wo alle sagen, sie ist zu langsam. Aber was mich halt massiv nervt, ist, wie lange die Bildrückschau braucht. Also du machst ein Foto und bis das Foto in der Rückschau erscheint, ja, selbst mit der neuesten und schnellsten Speicherkarte, das nervt mich für eine 6.000-Euro-Kamera kolossal. Vielleicht sollen wir ganz kurz sagen, was das für eine Kamera ist, für diejenigen, die kein Bild vor Augen haben. Also eine Leica Q2 ist eine Kompaktkamera mit einem Vollformatsensor in einem schönen, wie soll ich sagen, Retro-Design und einem fest verbauten 28mm 1.7 Summilux-Objektiv. Das Objektiv ist gnadenlos gut, hat eine hervorragende Schärfe, einen Bildlook. Ich sage dir einen schönen Bildlook, alle sagen, er hat einen tollen Bildlook. Ich persönlich muss sagen, ich finde das Bokeh so ein bisschen zu sehr zerhackstückt. Das hat so einen leichten Vintage-Look, wie ältere Leica-Objektive das oft haben. Ich persönlich mag die glatteren Übergänge moderner Optiken tatsächlich lieber als dieses zerhackstückte. Aber sei es drum, es ist einfach eine Legende. Also habe ich auch gesagt, das musst du gehabt haben. Das geht einfach nicht.
Und jetzt, wo du sie gehabt hast, darf sie bleiben oder muss sie wieder gehen?
Ich glaube tatsächlich, dass sie wieder gehen wird. Also ich muss ehrlich sagen, was mich einfach stört, ist also die Geschwindigkeit der Bildwiedergabe. Ja. Dann die Geschwindigkeit des Autofokus, wenn der nachführt. Also wenn du ein Porträt machst von einem Menschen, ja, oder ein Streetfoto, alles wunderbar, gar kein Problem. Aber in dem Moment, wo du einen nachführenden Autofokus nutzen willst, ja, wird die Kamera derart langsam. Dann gehst du irgendwie runter auf ein, zwei Bilder pro Sekunde gefühlt. Und das ist das Zweite. Also es beschränkt mich in meinen fotografischen Möglichkeiten dahingehend, dass in dem Moment, wo sich der Mensch bewegt, der Autofokus eben einfach nicht mehr folgen kann. Und dann ist das Dritte, dass dieser Leica-Look, von dem alle sprechen, ja, den ich ja jetzt auch mal sehen wollte, und den gibt es tatsächlich wirklich meiner Meinung nach, nur ich würde ihn eher als Colorcast in alle möglichen Richtungen bezeichnen. Also die Farben gehen so in alle möglichen Richtungen und das sieht richtig gut aus. Also es sieht halt aus wie so ein bisschen analog, trashig, ne? Finde ich super. Also hat mir für die Art der Fotografie, die ich damit gemacht habe, gefällt mir das richtig gut. Das Problem ist nur, den Leica-Look bekommst du nur im JPEG. Das heißt, das RAW musst du genauso vergewaltigen dafür wie das RAW aus jeder anderen Kamera. Das heißt, du kaufst eine langsame Kamera für 6.000 Euro, um JPEGs zu machen. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, irgendwie ist das so ein bisschen Perlen vor die Säue, so bei mir vielleicht. Also es ist Perlen vor die Säue bei mir, bei anderen natürlich nicht. Aber ich glaube einfach, dass das deshalb für mich nicht das passendste Werkzeug ist.
Jetzt hast du ja schon so lange immer davon gesprochen und jetzt hast du endlich mal eine und dann ist es halt doch nicht ganz so wie erhofft, sage ich mal. Ich denke mal, es scheint schon was zu sein, so für Street-Fotografie oder so, wo man halt wirklich dann vielleicht auch mehr JPEGs machen will, warum auch immer. Scheint es ganz gut zu sein, aber ich habe es auch gerade hier angeguckt, hier in Australien kostet die $9,300. Da kann man sich dann doch schon einiges anderes auch für kaufen, was doch deutlich mehr können wird, wahrscheinlich nicht unbedingt in dem Anwendungsbereich speziell, aber jetzt für das, was 99% der Leute tun.
Ja, darum geht's ja nicht. Ich meine, ich trage ja auch eine Automatikuhr und für den Preis einer Automatikuhr könntest du ja auch locker eine Apple Watch kaufen oder auch mehrere, je nachdem, was du für eine trägst. Das trägt man ja deswegen, weil man das ästhetisch findet oder cool findet. Und ich wollte es auch cool finden, ich habe es ausprobiert und mein Ergebnis ist, es passt eben nicht so in Gänze zu mir. Deswegen wird sie vermutlich wieder gehen müssen.
Ja, dann sage ich schon mal tschüss.
Übrigens war die Nikon ZF schuld daran, das hatten wir ja festgehalten, dass die Retro-Kamera von Nikon mir so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne das Original haben.
Ja, naja, das ist ja halt auch die Frage, willst du ja eine Retro-Kamera, eigentlich ist es ja so wie Nikon, hey, du willst eine Retro-Kamera, die soll aber trotzdem nicht jetzt deutlich schlechter sein, in Anführungsstrichen, als deine jetzige Kamera, weil du willst dich ja schon als Fotograf entfalten, sage ich mal. Ich finde das ja auch immer so lustig, wenn jetzt die neuen Kameras rauskommen und besseren Autofokus und besser hier und da und alle dann immer sagen, oh, jetzt ist es gar nicht mehr Fotografie, jetzt ist das alles so einfach. Da habe ich ja immer das, also für mich persönlich ist es eigentlich immer das Gegenteil. Ich sag mal, es ist trotzdem immer noch schwierig, richtig geile Fotos zu machen. Aber ich habe immer jetzt so das Gefühl, dass es immer weniger, dass mich eigentlich die Kamera immer weniger behindert. Wenn ich jetzt noch so selbst 3-4 Jahre zurückdenke, wo es noch keine R5 gab zum Beispiel, da war es doch immer pures Glück, mal eine krasse Actionaufnahme oder so zu machen. Da muss ich schon sagen, da ist es jetzt, die neuen Möglichkeiten ergeben oder erlauben mir jetzt auch viel kreativer zu sein, weil ich halt Sachen machen kann, die man vorher gar nicht machen konnte. Oder guck dir diese Paradiesvögel an. Rabenschwarze Vögel in der Mitte vom Regenwald, wenn es super dunkel ist, konntest du vor ein paar Jahren auch noch nicht vernünftig fortografieren. Das heißt, da sind schon riesen Fortschritte gemacht worden, die ich finde, eröffnen eigentlich neue Möglichkeiten und tun eigentlich das Gegenteil von dem, was so viele Leute sagen, dass oh, jetzt ist es so einfach, jetzt kann es jeder machen.
Ja, und du kannst dich halt viel, viel besser fokussieren auf die Bildkomposition. Ich meine, wenn genau. das Tier erkannt wird, kannst du auf einmal viel, viel leichter dich um das Thema Bildkomposition kümmern und halt den Output einfach vergrößern. Das ist ja genau der Punkt, warum Fotografie meiner Meinung nach nicht langweiliger wird mit den neuen Kameras, sondern man kann einfach anders fotografieren. Und das ist ja, wie ich finde, ein riesiger Vorteil. Und das wird ja nicht langweiliger, vor allem weil für mich ja immer noch Fotografie zu einem Großteil Naturerlebnis ist, ja. Und wenn ich sage, für mich ist das ein Naturerlebnis, dann begeistert mich erstmal die Natur. Und dann ist es schön, dass ich dort auch noch fotografieren kann, unterm Strich.
Ja, und eigentlich ist es jetzt eine neue Challenge für dich als Fotograf, weil du jetzt halt wieder ganz neue Sachen machen kannst oder du halt auch neue Wege finden musst, weil es vielleicht einfacher ist für die Masse auch bestimmte Bilder zu machen, aber da musst du halt dich auch weiterentwickeln sozusagen oder halt Projekte umsetzen, die du vorher nicht machen konntest. Dass es natürlich jetzt insgesamt etwas einfacher ist, wenn man 120 Bilder pro Sekunde machen kann, da wird man auch schon mal den ein oder anderen Glückstreffer dann drin haben, aber trotzdem macht dich ja so eine Kamera jetzt zum Beispiel auch nicht zum Superfotografen.
Ja, dann musst du den Glückstreffer auch noch erkennen. Das ist das andere, weil ganz viele, also ich habe oft das Gefühl, dass manche Fotografen ihre guten Bilder oder die aus meiner Sicht guten Bilder gar nicht erkennen, sondern die falschen Bilder auch manchmal aussuchen. Das kommt ja noch dazu.
Das in jedem Fall. Und das geht mir ganz oft so, auch wenn ich zum Beispiel Leute mal auf einen Workshop mitnehme oder Leute ihre Bilder bearbeiten oder Leute mir zeigen, welche Bilder sie bearbeiten, da denke ich auch oft, oh, guck mal, du hattest ja ein richtig geiles Bild, aber das hast du entweder gelöscht oder gar nicht angeguckt und dann hast du stattdessen so ein ganz anderes Bild bearbeitet, was vielleicht eine bestimmte Sache zeigt, die dir gefallen hat, aber insgesamt als Bild jetzt nicht so ansprechend ist.
Genau das ist es, weil ich glaube eben, dass man in diesem Zusammenhang eben auch sehr, sehr spannende Bilder manchmal überspringt. Vielleicht entweder, weil man ein anderes Bild machen wollte ursprünglich. Das kann ja der eine Grund sein. Und der andere Grund kann ja natürlich auch sein, dass du eine andere Emotion zu dem Bild hast. Und das ist ja, ich glaube, darüber haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen. Zumindest habe ich mit Stevie darüber gesprochen, weil Stevie hat ein Bild, das wurde prämiert. Nur deswegen, weil ich gesagt habe, er soll dieses Bild einreichen. Er selber hat daran eine, ich sag mal, negative Erinnerung, weil das Licht künstlicher Natur ist, ja. Aber für mich war es so, ich habe das gesehen und dachte, boah, sowas Geiles habe ich ja noch nie gesehen, so ein Licht, ne? Und natürlich, das Licht war halt komplett künstlich. Aber es hat halt auf mich diese Wirkung erzeugt, die für mich als Außenstehenden total magisch war. Und dann, ich glaube, dieses Thema Eigenwahrnehmung der Fotografie und Fremdwahrnehmung der Fotografie ist essentiell für die Bildauswahl, gerade wenn es eben in Kommunikation mit anderen geht, weil es geht ja darum, welche Emotionen wecke ich beim Betrachter und nicht welche Emotionen wecke ich bei mir selbst, zumindest wenn ich Bilder nach außen zeige.
Deshalb bin ich auch kein großer Fan vom überhasteten und übertriebenen Löschen von Bildern. Ich weiß gar nicht, wie krass du da vorgehst, aber ich behalte doch immer gerne so einen ganzen Schwung an verschiedenen Sachen, die ich selbst im Moment vielleicht gar nicht so cool finde, aber die ich vielleicht in 2 Jahren richtig gut finde. Weil ich habe immer noch eine Reise von mir vor Augen. Da sind wir nach Nordnorwegen gefahren, um so Lemmikolen in der Tundra zu fotografieren. Und während der Zeit war ich so genau auf der so mega tele Phase, wo es gar nicht, der Vogel eigentlich gar nicht groß genug im Bild sein konnte sozusagen. Und alle Bilder, die ich jetzt habe, wo die Vögel in so einer geilen Landschaft standen, sind quasi mega formatfüllend, was ich jetzt richtig mies finde. Und damals hätte ich die Bilder fast alle gelöscht, aber habe ich zum Glück nicht gemacht. Ich habe so 5, 6 Bilder, die, wo ich nicht dicht genug rankam, wo man dann auch noch das coole Umfeld sieht, die ich jetzt viel geiler finde.
Aber das hatte ich ja wirklich traumatisiert, weil ich meine, davon erzählst du uns ja fast jede Podcast-Episode.
Ja, ja, aber es ist halt, es fühlt sich halt schon so, es ist auch ein Ort, wo ich jetzt nicht mehr so schnell hinkomme und da denke ich mir schon, ja, da hättest du auch mal noch was anderes machen können.
Ja, es sei denn, wir machen den Vogelfotografie-Workshop Norwegen.
Na, können wir auch mal machen. Aber zum Beispiel deshalb ist es jetzt aber trotzdem auch so, dass ich jetzt, wenn ich so die Paradiesvögel oder so fotografiere, versuche ich schon auch dann andere Perspektiven halt immer zu kriegen. Nicht nur eine Pose einmal drauf und das ist es dann, sondern dann auch ein bisschen versuchen, verschiedene Stellen zu finden oder verschiedene Ansichten und so, dass es einfach etwas mehr eine Story erzählt oder was auch immer man sagen will.
Ja, und ich meine, wir haben ja, du hast ja gefragt, wie radikal ich lösche ja schon sehr, sehr viel, aber aus den Sequenzen behalte ich ja immer 1, 2 Aufnahmen, falls die mir gegebenenfalls später nochmal besser gefallen oder nicht, aber da halt auch immer nur die besten raus. Und wir haben ja festgehalten, letzte Episode, dass doch meine CF-Express-Karte langsamer wurde dadurch, wie viel ich quasi immer Bilder löschen gemacht habe. Und in der Spitze habe ich es jetzt geschafft, dass ich keine Mehrfachbelichtung mehr machen konnte. Die Kamera ist dann immer direkt abgestürzt. Und jetzt musste ich tatsächlich letzte Woche eine neue CF-Express-Karte reinstecken, eine neue 1 Terabyte, weil ich gedacht habe, okay, jetzt schränkt es sogar den Funktionsumfang ein. Und bevor ich nicht von allem 5 Backups habe, du weißt ja, dass es heute großer Backup-Tag war, ich bin eben mit Backups fertig geworden, lösche ich ja meine Speicherkarten nicht. Das heißt, ich habe sozusagen gerade das ganz große Backup fürs zweite Halbjahr gemacht, wo alle Festplatten zu mir kommen, die irgendwo extern liegen und ich wieder alle Daten überspiele. Und erst dann lösche ich überhaupt irgendeine Speicherkarte. Deswegen, jetzt
kann ich sie formatieren. Hast du überhaupt schon jemals eine Speicherkarte formatiert?
Ja klar, das mache ich ab und zu. Aber ich nehme dann meistens erstmal die nächste und die nächste. Und je nachdem, wie alt die Speicherkarten sind, also gerade so auf CF-Karten war es manchmal so, du steckst die rein und dann sind irgendwie Bilder von vor 2 Jahren da drauf, weil ich formatiere die meistens erst, wenn ich sie wirklich brauche, weil die sind ja auch zum Glück groß genug. Und ich habe übrigens noch eine Story, was man an der R5 alles falsch machen kann. Ich habe die Tage beim Workshop, beim einfach nur Herbst-Workshop, gedacht, scheiße, meine Canon EOS R5 ist kaputt. Die kann doch nicht jetzt kaputt gehen, wenn die neue noch gar nicht raus ist. Und die war halbseitig gelähmt. Also sozusagen alle Knöpfe auf der rechten Seite von meiner Kamera gingen nicht mehr. Auf der linken Seite ging es noch so halbwegs, ne? Und ich dachte, fuck, woran liegt das denn? Was ist da denn passiert, ne? Und dann ist mir eingefallen, ja, du hast ja den Kabelauslöser dran. Und ein Teilnehmer, weil wir beide die gleiche Erdkröte fotografiert haben, hatte sich so gut auf meinen Kabelauslöser draufgekniet, ja, dass sich so dieser Matsch und Dreck vermischt hatte mit dem Kabelauslöser und der sozusagen immer einen halb durchgedrückten Auslöser hatte. Ja. Und das heißt, eigentlich war einfach nur, die Kamera war der Meinung, ich drücke die ganze Zeit den Auslöser halb durch und alles war gut, als ich den Kabelauslöser abgenommen habe. Ich habe den auch einfach nur nochmal ins Wasser gesteckt und jetzt geht der auch wieder. Ein bisschen schwergängiger vielleicht, aber der läuft wieder. Also dieser Canon Kabelauslöser RS80N3, ich muss immer wieder sagen, das ist einfach ein unzerstörbares Gerät, das ich so gerne nutze. Das beste Canon-Produkt überhaupt.
Ja, ich habe einige Auslöser. Ich habe als ich noch Häuser fotografiert habe, habe ich immer keine Kabelauslöser genommen, sondern so eine Funkdinger, sagen wir mal. Ja. Und die habe ich regelmäßig immer zerstört. Da habe ich bestimmt über die paar Jahre, wo ich das gemacht habe, 10 bis 15 Stück gehabt, weil man die irgendwo mal liegen lässt oder in den Pool fallen lässt oder was auch immer. Das ist schon eine lustige Geschichte. Und sonst, ich hatte das immer ein paar Mal mit meinen 5Ds passiert, dass wenn die nass werden, dass auf einmal einige Knöpfe nicht mehr gehen oder so.
Ja, also das hatte ich tatsächlich noch nicht, aber ich muss einfach sagen, diese blöden Kabelauslöser, also die original kennen, A, die fallen nicht raus, also dieser Anschluss, da kann man sogar drauf treten und der fällt einfach nicht raus spontan. Und B, auch wenn die ins Wasser fallen und so, die funktionieren einfach weiter. Das heißt, erst wenn wirklich innen alles so korrodiert ist, dass gar nichts mehr geht, ja, gehen die kaputt. Und deswegen bin ich absolut überzeugt von diesen blöden Kabelauslösern, weil die einfach immer funktionieren. Und deswegen ziehe ich die auch dem Funkauslöser immer vorgefühlt.
Ja, nee, macht schon Sinn. Weil vor allem, wenn du neben der Kamera sein könntest, bei den Häusern musste ich manchmal den Raum verlassen, um ein Foto zu machen. Und da ist das mit dem Kabel etwas schlechter. Aber so sonst, ja, würde ich auch Kabel wahrscheinlich bevorzugen.
Das stimmt. Warum musstest du rausgehen aus dem Raum?
Naja, manchmal hast du ja so Räume, da sind einfach überall Spiegel zum Beispiel. Und du musst natürlich dann die ganzen Reflexionen aus den Spiegeln raus retuschieren. Und wenn du da dich jetzt selber noch fett in den Spiegel stellst, ist es natürlich noch viel schwerer, besonders in so einem im Badezimmer, was jetzt auch noch lauter kleine Fliesen hat oder so. Und da war das schon besser, wenn dann nur die Kamera drin ist. Jetzt mit Generative Fill in Photoshop ist es wahrscheinlich viel einfacher geworden. Aber damals, wo man das noch auf die solide Handarbeit mit dem, Stempelwerkzeug machen musste, da war das schon etwas schwieriger.
Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Da war die Stempelarbeit echt Sisyphusarbeit, ne?
Ja, und in der Regel geht's ja jetzt ganz gut. Klappt nicht immer, aber schon ganz gut eigentlich.
Da sind wir eigentlich an einem perfekten Punkt, um überzuleiten zu den neuen Lightroom-Funktionen oder dem Camera Raw Update. Gibt es irgendwas, was dich daran begeistert?
Nicht wirklich. Ich habe jetzt ein bisschen mit so rumgespielt. Das meiste ist, größte ist ja eigentlich dieses neue, wie heißt das denn auf Deutsch, diese neue Hintergrund- Verschmierung,
nennen wir es mal. Die Unschärfe meinst du? Ich glaube, das nennt sich Objektivunschärfe.
Ja, irgend sowas. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Naja, in jedem Fall, das ist halt was, weiß ich nicht, dem stehe ich immer etwas zwiespältig gegenüber. Ist ja ein bisschen so, was auch dein iPhone zum Beispiel macht, wenn du jetzt in Portrait Mode gehst oder so. Und im Endeffekt ist es halt was zum Beispiel bei einigen Sachen gut funktioniert, gerade bei Sachen, die sehr scharfe Kanten haben. Und bei anderen Sachen wird es halt nicht so gut funktionieren. Aber im Endeffekt ist es nur so gut, wie du auch immer dein Objekt maskieren kannst. Und da sind die automatischen Masken ja schon recht gut geworden jetzt, aber noch in keinster Weise perfekt. Von daher denke ich, ist es schon interessant in der Zukunft, aber jetzt nicht was mich so sehr begeistert.
Also ich will dir erstmal widersprechen. Es ist ja nicht das, was das iPhone macht. Weil das iPhone hat ja eine LiDAR-Technology. Das heißt, du hast ja diesen LiDAR-Sensor hinten, dieser schwarze Pömpel, der da sitzt. Und der nimmt ja ein 3D-Bild auf und damit hast du eine echte Tiefenkarte. Deswegen kann das iPhone da wesentlich mehr als Photoshop im Moment. Das heißt, die Technologie unterscheidet sich ja in den Grundzügen. Aber was ich einfach festgestellt habe, ist, diese Objektivunschärfe, wenn du schon eine gewisse Unschärfe hast, ja, funktioniert das meiner Meinung nach richtig schlecht. Das funktioniert eher, wenn du eigentlich fast gar keine Unschärfe nach hinten hast, also wenn du im Weitwinkel irgendwie Blende 8 fotografiert hast, geht das ziemlich gut. Wohingegen, wenn du, einen 50mm bei 2.8 fotografiert hast und so eine Unschärfe hast, aber eigentlich gerne, größere und rundere Unschärfekreise hättest und gerne noch ein bisschen weicher, dann funktioniert das erschreckend schlecht. Es ist ja auch noch eine Beta-Version, aber ich fand halt gerade, wenn man eine gewisse Unschärfe hat, taugt das gar nicht, zumindest im Moment nicht. Das heißt, wenn man irgendwie so ein 150-600er hat mit Offenblende 6.3 und die Freistellung ist vielleicht nicht so schön wie die Freistellung vom 400mm 2.8, dann kann man zumindest im Moment noch nicht das Ganze im Hintergrund so unschärfer machen, dass es gut aussieht. Wir sollten dazu sagen, wir nehmen im November 2023 auf. Also wer das im November 2028 hört, da geht das bestimmt schon. Nur Stand heute geht das eben noch nicht.
Ich sag mal, mir schrieb zum Beispiel einige Leute auf YouTube in den Kommentaren, oh, jetzt kann ich immer mein 100 bis 500er nehmen und muss mein 600er F4 gar nicht mehr mitschleppen, weil dann kann ich einfach nachträglich in Lightroom den Hintergrund weichzeichnen sozusagen. Und ich denke, für sowas ist es halt, ist dann wirklich nicht was ich gerne machen würde. Da bin ich schon eher ich bearbeite meine Bilder zwar viel, aber da irgendwo hört es auch für mich auf. Und gerade so Hintergründe verschwimmen lassen ist auch oft was, was halt deutlich anders aussieht, wenn man das später macht, als wenn man das in der Natur schon macht. Und auch gerade, wie du sagst, oder es ist auch oft so, Leute werden es ja dann auch oft benutzen, wenn es eigentlich so gar nicht richtig funktioniert. Sagen wir mal, so ein Vogel sitzt so richtig im Gestrüpp sozusagen. Und da wird das auch auf einige Zeit wahrscheinlich noch nicht funktionieren, weil das Schwierigste wird ja auch sein, dann vor allem, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast irgendwas, was, sagen wir mal, ein Vogel auf dem Zaunpfahl, da wird es ja noch einigermaßen funktionieren. Aber jetzt sagen wir mal, du hast was, wo du vor dem Objekt Unschärfe hast und dahinter. Das wird ja auch sehr schwer sein, das zu vernünftig zu machen. Von daher würde ich das sagen, wie du schon sagst, eigentlich ist es komisch, dass es bei etwas unscharfen Hintergründen nicht so gut funktioniert, weil das wäre eigentlich das Einzige, wo ich es mal benutzen würde, wenn ich sage, oh, es ist schon fast perfekt sozusagen, ich hätte es gerne noch etwas mehr weich gezeichnet. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine, genau diesen Gedankengang hatte ich auch. Ich habe das 50-1-8, dieses ganz billige kleine. Und ich habe gedacht, cool, jetzt kann ich den Schritt von der Unschärfe zum 50-1-2 einfach machen auf dem Handy. Und dann habe ich festgestellt, nee, das geht leider nicht. Das ist eher, wenn ich das 50-1-8 abgeblendet hätte auf Blende 11, dann wird das irgendwie gefühlt besser gehen wie bei Offenblende. Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch so ein bisschen enttäuscht. Wobei, ich meine, ich wusste ja auch nicht mal, dass das kommt. Von daher enttäuscht bin ich ja nicht. Es passt einfach nicht für meinen Anwendungsfall im Moment. Und was ich aber richtig gut finde, ist dieses andere Update, das Thema Punktfarbe. Hast du dich damit beschäftigt?
Nicht sehr groß. Ich habe ein paar Videos gesehen. Aber kannst du uns ja kurz mal aufklären, ob das also ist, wie ich es mir vorstelle.
Man kann jetzt quasi selektive Farbauswahlen treffen und die ganze in den Maskierungstools sozusagen nutzen. Und ich finde das total schön, gerade wenn man bestimmte Masken verfeinern will. Also wenn du irgendwas hinzufügen oder wegnehmen willst, eben über solche Funktionen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Ich habe jetzt gerade letzte Woche, als wir so diese Lärchen hatten, die im Nebel standen und so ein bisschen übergegangen sind in Richtung Schneefall schon, da kannst du ja wunderbar auch mit so Kalt-Warm-Kontrasten arbeiten. Da kannst du einfach zum Beispiel, was weiß ich, die gelben Lärchen auswählen und einfach nur die gelbe Punktfarbe nehmen und sagen, hier, das Gelb soll jetzt gesättigter und heller sein. Und das ist halt relativ cool für solche Adjustierungen im Klein-Klein. Oder wenn du sagst, was weiß ich, du hast eine Farbe im Hintergrund, die du gerne auswählen möchtest aus irgendeinem Grund. Nehmen wir mal an, du hättest bei dir in der Vogelfotografie ein ausgedehntes Gelb an vielen Stellen und das ist dir zu hell. Dann kannst du jetzt einfach das Gelb im Hintergrund auswählen und dort die Lichter oder die Helligkeit reduzieren, damit der Hintergrund ein bisschen dezenter wird als Beispiel. Und das finde ich halt relativ cool. Also das alleinstehendes Tool ist es, glaube ich, eher was für diejenigen, die mit Menschen, mit Haut, mit Rottönen und so weiter arbeiten. Aber für uns Naturfotografen ist es dahingehend interessant, dass man das super kombinieren kann mit den anderen Maskierungsfunktionen und sozusagen seine Auswahlen, je nachdem, was man macht, eben verfeinern kann. Man braucht halt immer so ein bisschen Hirnschmalz, um sich zu überlegen, was möchte ich denn hinzufügen oder wegnehmen in meiner Maske. Und dann ist es, glaube ich, echt ein ganz gutes Tool, das ich jetzt schon auch aktiv mit in den Workflow eingebunden habe.
Sowas habe ich halt oder mache ich immer noch eigentlich in Photoshop mit Selective Color und dann kann ich halt auch die Ebenenmaske einfach verstecken und dann kann ich es genau da reinpinseln, wo ich es brauche. Weil ich sag mal, wenn man eine bestimmte Farbe hat, die an einer bestimmten Stelle so ist und man die verändern möchte, dann denke ich, funktioniert das gut. Wo es schwieriger ist, wenn du jetzt ein Bild hast, gelbe Bäume mit gelbem Hintergrund, weil da ist es dann doch schon schwieriger, das Richtige oder nur ein Gelb oder das richtige Gelb auszuwählen. Wenn du jetzt so das klassische Gebirgsfoto machst, wo einer sich mit der gelben Jacke auf einen Felsen stellt und im Vordergrund ist sozusagen und da dann die Farbe der Jacke zu verändern, ist sehr einfach. Aber wenn da jetzt noch lauter andere Sachen dran sind, musst du halt doch deutlich mehr noch maskieren oder sehen, dass es halt das dann nicht beeinflusst.
Genau, aber ich glaube halt, gerade wenn man das verstanden hat, dann ist das eben ein Tool, das zusätzlich sinnvoll sein kann.
In jedem Fall, ich sag mal, das ist ja jetzt auch wieder eine Philosophiefrage. Ich benutze ja gerne Photoshop. Ich habe jetzt mehr mit Lightroom gemacht, weil da gibt's jetzt doch schon deutlich viele Sachen, die früher nicht gingen, gehen jetzt in Lightroom. Von daher finde ich es auch interessanter und ich beschäftige mich jetzt auch wieder viel mehr damit. Aber ich bin halt schon ein Fan von der totalen Kontrolle in Photoshop, wo ich halt dadurch, dass ich halt einfach mit dem Pinsel alles an die Stelle bringen kann, wo ich will, ist, finde ich es halt oft noch genauer oder auch die Maskierungen sind einfacher zu machen manchmal. Aber dass diese Sachen jetzt in Lightroom kommen, ist natürlich ein toller Schritt und auch was, was super ist.
Ja, ich glaube halt gerade die, wie soll ich sagen, die jüngeren Fotografen oder die Fotografen, die noch nicht so lange fotografieren, ja, für die ist das halt echt ein Gamechanger. Das ist altersunabhängig, die nicht so lange fotografieren, die sind nicht wie wir mit Photoshop 2 oder 3 oder so eingestiegen und können nicht jede Tonwertkurve, jede Gradationskurve und jeden Pinsel in Photoshop bedienen. Und für die ist es halt wesentlich einfacher, weil man klickt da drauf und schiebt ein bisschen hin und her und dann ist das Ganze erledigt. Und ich glaube, genau da ist es eben auch ein Riesenvorteil für diese Generation der Fotografen, weil man eben ein weiteres Tool hat, über das man nicht nachdenken muss.
In jedem Fall, das hilft. Und wenn man Photoshop lernen möchte, kann man natürlich auch meine Masterclass auschecken. Dann weiß man genau, was Sache ist und was man machen muss und weiß alle Tricks. Aber ich stimme dir natürlich genau zu, dass das für Leute, die jetzt mal schnell ein paar Schieber hin und her schieben wollen und denen das nicht auch immer, das ist jetzt vielleicht nicht ganz fair, aber dies, wo die ganz große Genauigkeit jetzt vielleicht auch nicht die größte Rolle spielt, da hat Lightroom oder auch Camera Raw ist ja fast das gleiche eigentlich inzwischen, hat schon Vorteile, weil man halt ganz schnell mal ein Bild auch bearbeiten kann. Das ist halt etwas schon etwas aufwendiger in Photoshop. Dadurch ist es aber auch viel genauer, wenn du jetzt Sachen zum Beispiel groß drucken willst und so. Da musst du schon aufpassen, wenn du was maskierst und dann eine größere Veränderung machst,
dann kriegst du da nicht
zum Beispiel. Genau, oder Tonwertabrisse kriegst. Das passiert nämlich auch ganz oft, wenn du mit diesen Farben oder mit einer bestimmten Farbe zu viel spielst. Und gerade wenn dort ein feinerer Verlauf auch im Hintergrund ist mit dieser Farbe drin, kriegst du halt auch oft, wie gesagt, ganz komisches Banding oder wie du sagst, ganz harte Kanten und so.
Das stimmt. Und das ist, wie soll ich sagen, aber ich merke diese Vorteile des RAW-Konverters halt auch im Alltag sehr, sehr deutlich, weil wenn ich mir meine Workshops angucke, und wir haben ja bei den Mehrtages-Workshops oft auch das Thema Bildbearbeitung mit drin mit dem Monitor, und dann, wenn ich mir anschaue, wie viel ich heute in Lightroom oder in Camera Raw besser gesagt zeigen kann und wie wenig Photoshop man eigentlich noch braucht, dann ist das wirklich ein Segen, weil ich muss heute, wenn ich das Fell vom Tier heller und kontrastreicher machen will, ja, dann kann ich einfach da draufklicken, Motiv erkennen und mache das Ding heller und kontrastreicher und der Drops ist gelutscht. Und wie lange musste ich das denn vorher maskieren? Und das spart ja unterm Strich echt massiv Zeit in der Bildbearbeitung, wenn die Auswahlen einfach schneller gehen. Ich meine auch diese Objekterkennung, hast du die schon mal im RAW-Konverter genutzt?
Ja, aber die gibt's ja genauso jetzt auch in Photoshop. Das heißt, die Maske zu machen ist ja auch schnell. Es ist mehr so ein Philosophie-Ding halt. Willst du halt dein Bild zum Beispiel mit deinen ganzen Ebenen abspeichern, dass du ganz einfach vor und zurück gehen kannst? Oder magst du es lieber etwas einfacher, aber dafür vielleicht auch etwas unübersichtlicher in Lightroom? Im Endeffekt machen beide das Gleiche, beziehungsweise Lightroom kommt jetzt halt an eine Position, wo viele Sachen, die man früher nur in Photoshop machen konnte, die man jetzt auch gut in Lightroom machen kann. Von daher ist das natürlich cool.
Ja, man muss halt dazu sagen, also ich arbeite ja sehr destruktiv. Das heißt, ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann es auch nicht so abspeichern wie du. Deswegen ist es für mich nicht relevant, weil ich einfach sage, okay, ich arbeite destruktiv. Ich brauche nur, vielleicht destruktiv bedeutet, man kann die Sachen nicht rückgängig machen. Und dafür bearbeite ich halt ein Bild nur 5 Minuten. Und wenn ich in 3 Jahren sage, das Bild soll heute aber anders aussehen, ne, dann bearbeite ich einfach 5 Minuten neu und fertig.
Ja, wie gesagt, ist einfach eine unterschiedliche Philosophie.
Genau.
Da gibt es auch nicht wirklich auch so richtig und falsch. Das ist einfach, was jeder am Ende am besten findet. Und wie viel man halt lieber Sachen zum Beispiel präzise mit einem Pinsel macht oder halt mit einem Slider im Endeffekt. Es gibt ja, selbst in Photoshop oder in Lightroom gibt es ja auch bestimmt 50 Wege, um die gleiche Sache zu machen, sozusagen. Das heißt, es ist ja jeder, ich habe ja noch nie jemanden getroffen, der genau so Bilder bearbeitet wie ich zum Beispiel. Selbst wenn du jetzt Bilder in Lightroom bearbeitest, wird es auch total anders sein, als wenn jetzt 5 andere Leute noch Bilder in Lightroom bearbeiten. Das heißt, es gibt immer schon ganz unterschiedliche Wege, um die ans Ziel führen.
Genau, man muss nur wissen, was das Ziel ist und welche Möglichkeiten man hat. Ja. Genau. Und dann gibt es eben ganz verschiedene Wege. Dann sollten wir jetzt über den Elefanten im Raum sprechen.
Welcher ist es denn diesmal?
3 Teleobjektive gibt es neu.
3?
Welche 3 sind neu rausgekommen?
Achso, das eine habe ich schon vergessen, weil ich das schon. Du meinst meine neue Liebe.
Deine neue Liebe, deine Affäre.
Eine Affäre. Im Moment ist es nur eine Affäre, das stimmt. Aber ich kann nicht aufhören, an sie zu denken.
Zum Glück ist es nur ein Objektiv.
Zum Glück. Wie gesagt, ich hatte ja neulich schon. Das muss ja dann doch schon einige Zeit her sein.
Wir durften noch nichts sagen, da war es noch nicht angekündigt.
Ach, genau. Dann kam es da genau die Tage raus. Ja, wie gesagt, da hatte ich ja das neue Nikon 600er, das PF, was nur, ich glaube, lass mich lügen, 1,3 oder 1,4 Kilo wiegt.
1,4.
Und wer mein Video dazu gesehen hat auf YouTube, wird ja auch sehen, dass ich da schwer begeistert war. Ich hatte das gar nicht so lange, aber die Zeit, in der ich es hatte, war es schon wirklich krass. Und das ist ein Objektiv, wo ich schon nicht aufhören kann, dran zu denken, weil es halt einfach so anders ist und so leicht. Und es würde mich deutlich mehr begleiten beim Fotografieren als jetzt vielleicht andere Objektive. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt mit in den Urwald schleppen würde, um diese Paradiesvögel zu fotografieren. Da hat natürlich ein 600er mit Blende 4 deutliche Vorteile, weil ich da halt mit dem Telekonverter bei 840 und Blende 5,6 arbeiten kann, statt Blende 9. Was natürlich ein Riesenunterschied ist. Aber so als immer dabei Objektiv ist es schon richtig geil. Und was mich halt überrascht hat, natürlich hat es wieder die richtig geile Stabilisierung von Nikon. Das ist so, kannst du frei Hand filmen, da wackelt gar nichts. Aber was mich halt am meisten beeindruckt hat, ist es halt wirklich wie eine Miniaturversion von einem richtigen Super-Tele. Es ist mega scharf und auch die Hintergrundauflösung und so fand ich jetzt auch noch akzeptabel, obwohl es Blende 6.3 ist. Das heißt, das hat mich schon schwer begeistert.
Ja, und ich muss dazu sagen, ich kann es sogar heute nachvollziehen. Weil ich habe es auch in die Hand genommen und ich fand es schon krass, wie klein, leicht und kompakt dieses Objektiv ist. Also diese Kompaktheit, die macht es halt auch aus, weil man kann auf einmal das 600er einfach zu etwas dazu mitnehmen. Und was halt auch, glaube ich, für dich sehr, sehr relevant ist, ist, dass die effektive Brennweite im Nahbereich nicht so stark nachlässt wie bei einem Zoom-Objektiv. Und das ist natürlich bei kleinen Vögeln, die du ja eher im Nahbereich fotografierst, hast du halt mehr Brennweite als mit einem Zoom-Objektiv. Und das ist ein Vorteil, den auf dem Papier oder die meisten, die sich nicht mit Fotografie richtig intensiv beschäftigen, niemals sehen werden. Denn ein 150-600 wird im Nahbereich eine wesentlich kürzere Brennweite haben als ein 600er als Festbrennweite. Und das könnten wir mal nachrechnen. Für die nächste Podcast-Episode kann ich das gerne mal machen und dann einfach mal das 180-600er von Nikon mal nachrechnen im Nahbereich im Vergleich zum 600er PF, wie der Unterschied tatsächlich ausfällt. Aber je nachdem schätze ich mal, dass das ungefähr um einen 1,4-fachen Konverter durchaus ist. Also ich mache ein Beispiel beim Canon 200 bis 400 mit dem Einschwenkkonverter. War es so im Vergleich zum 400-28, dass ich quasi mit 560 mm im Nahbereich fotografieren musste, um das Objekt gleich groß von der gleichen Entfernung im Nahbereich zu haben, wie mit der Festbrennweite. Und diesen riesigen Vorteil, dass die effektive Brennweite bei Teleobjektiven eben länger ist als bei Zoom-Objektiven, den kriegt man eben bei gerade in der Vogelfotografie wirklich mit.
In jedem Fall, und auch wenn es kommt doch immer auf die Linse an natürlich und auf die Bauart, ein Teleobjektiv, was dort sehr leidet im Nahbereich, ist zum Beispiel das Sony 200-600, was im Nahbereich, also meilenweit von 600 mm entfernt ist. Und gegenüber solchen Linsen ist es halt wirklich eine ganz andere so Experience, wenn man damit in die Natur geht. Du hast, wie gesagt, wirklich das Gefühl, du rennst mit einem riesen 600er durch die Gegend. Der Unterschied ist nur, dass es fast gar nichts wiegt und du das so locker an einem Handgelenk durch die Gegend werfen kannst
sozusagen. Ja, und ohne dein Video gesehen zu haben, ja, Asche über mein Haupt, ich gucke einfach kein YouTube, dann ist aber trotzdem diese 600er eigentlich wie gemacht für dich, weil du blendest ja deinen 600er in der Regel eh ab, weil du mehr Schärfentiefe haben willst für deinen Bildstyle. Und dann brauchst du ja nicht das 4.0er mittragen, wenn du eh bei 6.3 fotografieren willst. Also gerade für deine Art der Fotografie, also für dich ist das Objektiv leider wie gemacht.
Würde ich auch so sagen. Und ich sag mal, wie gesagt, in manchen Situationen hat halt das 4.0er schon noch Vorteile. Und natürlich ist auch der Hintergrund, selbst bei, wenn du beide bei Blende 6.3 fotografierst, ist es trotzdem noch etwas, sage ich mal, aufgelöster an dem 600er als jetzt an dem 4.600 im Vergleich zu dem 600 6.3 PF. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass du sagst, das eine ist jetzt nicht so gut und das andere ist viel besser. Und im Vergleich zu einem Zoom, wie du schon sagst, hat das Tele natürlich immer noch Vorteile. Und was mich halt so begeistert hat, es war wirklich richtig, richtig scharf, selbst auch schon bei Blende 6.3, was jetzt zum Beispiel bei nicht allen Zoom-Objektiven auch der Fall ist.
Ja, wobei ganz ehrlich, bei einer Festbrennweite in dem Preisbereich würde ich das ja schon erwarten. Bei einem 6.3er, 600er für um die 6.000 Euro würde ich schon erwarten, dass es scharf ist. Also das muss ich ehrlich sagen,
sonst hätte es keine Daseinsberechtigung. Es war aber, sagen wir mal, überraschend scharf. Es war nicht nur scharf, sondern es war wirklich scharf.
Okay, und weißt du, welches Objektiv mich noch mehr angesprochen hat als das neue 600er Nikko?
Das neue Sony 28300.
Ganz genau, ich glaube, so wie dich das 600er 6.3 anspricht, spricht mich das neue 300mm 2.8
an. Ist ja, glaube ich, sogar fast das gleiche Gewicht. Sony ist natürlich vorne etwas größer wegen der 2.8er Blende, aber ansonsten sind die beiden, glaube ich, relativ ähnlich. Ich glaube, Sony ist auch etwas länger, weiß ich gar nicht genau. Aber so vom Gewicht her sind sie, glaube ich, fast gleich.
Ja, also vom Gewicht her 1,47 Kilo, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich müsste jetzt selber blättern in meinen Notizen von den Naturfoto-News. Aber ich fand die Ankündigung eines, sagen wir mal, unter 1,5 Kilo wiegenden 300mm 2.8 exzellent. Also geile Optik. Also vorausgesetzt ist es optisch scharf, aber nehmen wir mal an, es ist scharf und das erwarte ich jetzt einfach mal bei einer Optik
im Jahr 2023,
genau. Dann finde ich es echt ein sehr, sehr geiles Objektiv vom Design und eben vom Gewicht und Größe kann man es jetzt endlich kombinieren mit zum Beispiel einem 6mm 4.0 oder ähnlichem. Das heißt, man ein großes Tele hat und ein kleines, lichtstarkes Tele zusätzlich. Und das war früher ein riesen Hackmack. Wenn ich mir überlege, ich habe früher 300-2.8 und 500-4.0 fotografiert.
Das hast du mit 600 immer mit dabei und 2.8-300. Version 1 600 F4 und Version 1 2.8-300 nach Norwegen im Rucksack.
Und das hast du kaum in den Rucksack reingekriegt.
Wie viel ist das? Das sind über 10 Kilo, oder?
Ja, und wenn ich mir
zwei Objektive.
Wenn ich daran zurückdenke, das ist echt, als ob das eine andere Liga ist. Und das finde ich richtig geil. Und so ein 300-2.8 würde ich halt wie immer auch gerne für den Nahbereich nutzen. Das heißt, das, was für dich das 600-6.3 ist, ist für mich dieses 300-2.8. Ich würde das für Canon sofort kaufen. Und ja, der Preis ist auch meiner Meinung nach echt fair. Also 7.000 Euro, $5.999. Ich finde, das ist ein sehr fairer Preis für ein 300mm 2,8 in der aktuellen Variante. Und das finde ich echt cool, vor allem, weil es auch den Leuten die Möglichkeit bietet, mit einem Zweifach-Extender auf 600mm 5.6 zu kommen. Und man hat damit halt auch nochmal eine Möglichkeit, etwas günstigeres als ein 400er oder 600er zu kaufen, weil es kostet eben fast die Hälfte oder beim 600er kostet es sogar weniger als die Hälfte und das finde ich halt einen fairen Deal, wie ich finde.
Und es wird ja vermutlich sogar mit den Telekonvertern auch ganz gut funktionieren. Das heißt, du könntest dir dann auch ein relativ leichtes 400 oder vielleicht sogar 600er basteln, wobei man mit einem Zweifach-Telekonverter in der Regel schon immer auf Blende 8 abblenden muss. Das heißt, da muss man dann einen kleinen Verlust in der Blende vielleicht hinnehmen, um die maximale Schärfe zu bekommen. Aber ich denke auch, sieht schon sehr geil aus und der Trend geht mit Sicherheit eigentlich zu immer kleineren und leichteren Linsen. Daher ist es ja auch interessant, dass Canon eigentlich den gegenteiligen Weg gegangen ist und mehr Wert darauf gelegt hat, halt einen Zoom rauszubringen, was sogar etwas größer war als der Vorgänger.
Also du sprichst jetzt vom 200 bis 800 oder vom 100-300?
Vom 100 bis 300 2.8 im Vergleich zu jetzt dem super kleinen 2.8-300. Wobei es kann natürlich sein, dass Canon vielleicht auch in der Zukunft, wovon wir beide keine Ahnung haben, sogar auch noch ein kleines 300er rausbringt. Vielleicht, weiß ich nicht.
Also ich muss sagen, wenn ich mir diese Objektive anschaue, dann richtet sich das Sony-Objektiv wesentlich stärker an mich und das 100-300 wesentlich stärker an die Sportfotografen, weil der Sportfotograf, der braucht auf einmal kein 70-200 mehr und kein 300-28 mehr, sondern hat ein Objektiv. Und der gewinnt ja massiv Zeit, weil er muss nicht eine Kamera runternehmen und die andere hochnehmen. Das heißt, gerade im Pressebereich soll es 100-300 echt ein krasser Gamechanger, weil du diese Zeit, weißt du, wo du Kamera wechselst, also du nimmst die Kamera mit 70-200 statt dem vom 300er, das kostet massive Sekunden im Endeffekt und die sind kriegsentscheidend in dem Moment im Fußballstadion oder sonst wo. Und für die
ist das echt geil. Da gebe ich dir völlig recht, da ist auch die Philosophie dahinter, verstehe ich schon jetzt, aber ich finde es auch immer faszinierend eigentlich, was die Firmen so entscheiden, was ihr Augenmerk ist oder was sie machen oder so. Das wäre auch mal interessant, da so zu sehen, was sie machen. An jedem Fall ist es beides sehr interessant, aber auch beides sehr interessant, weil es halt das Gleiche ist in Anführungsstrichen, aber so unterschiedlich.
Was ich auch interessant fand, war in einem in dieser Pressekonferenz zum Sony 300er gab es einen Nebensatz, der gezeigt hat, dass wie die Entwicklungspower zwischen Canon und Sony sich unterscheidet, weil Canon bringt momentan mit dem RF-System 8 Objektive im Jahr raus, ne? Und Sony hat gesagt, dass sie jetzt so und so viele E-Mount-Objektive haben, das entspricht 5 Objektiven pro Jahr seit Erscheinen des E-Mounts. Das haben sie in einem Beisatz gesagt. Und wenn man sich dann anschaut, dass Canon im Moment 8 pro Jahr bringt, dann ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber dann könnte man davon ausgehen, dass die Entwicklungspower im Bereich Objektivbau 60% höher ist bei Canon als bei Sony. Zumindest habe ich das in diesem Beisatz rausgehört.
Kann sein, natürlich gibt es für Sony auch immer noch Sigma und Tamron und andere Objektive. Das heißt, insgesamt wird Sony massenmäßig vielleicht sogar vorne liegen, also nicht massenmäßig, mengenmäßig vorne liegen. Und vielleicht muss deshalb Canon auch mehr nachlegen, weil sie ja noch nicht wirklich, sag ich mal, Dritthersteller für den Mount erlauben.
Das stimmt. Ich persönlich, solange es kein Telemakro von einem Dritthersteller gibt, gibt es jetzt nichts, wo ich so sehnsüchtig danach gucken würde. Aber vielleicht wechseln wir das Thema noch zum 200 bis 800. Aber ich glaube, das ist für viele interessant. Wirst du es dir denn kaufen?
Ich hab's mir vorbestellt, weil mich fragen täglich viele Leute auf YouTube und auf Instagram danach und bisher hatte ich leider noch keine Chance, eins mal von Canon zu bekommen. Canon Australien insbesondere stellt sich da doch immer sehr an, leider. Oder vielleicht mögen die einfach meine Fotos nicht, kann natürlich auch sein. Aber von daher habe ich es mir in jedem Fall vorbestellt, weil ich in jedem Fall ein Video machen will, weil auch einfach so viele Leute darauf warten. Und ich hoffe, dass ich es Anfang Dezember kriegen werde. Und dann gehen wir mal davon aus, ich werde trotzdem auch nochmal mit Canon mailen und gucken, ob sie mir schon vorher einschicken können. Aber da sind jetzt meine Hoffnungen nicht zu groß. Aber wie gesagt, es sieht schon interessant aus. Es ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich mir zumindest im Moment vorstelle, dass ich das täglich benutze. Aber ich denke, es ist natürlich schon eine geile Linse, weil du halt sehr flexibel bist und halt auch gerade zu den 800 Millimetern kommst, ohne jetzt irgendwelche Telekonverter noch reinzumachen und so. Viele Leute haben sich gucken natürlich Blende 9 und sagen, weiß ich nicht, aber das ist ja ähnlich im Vergleich zu jetzt zum Beispiel dem Sony 200-600 oder Nikon 180-600. Wenn du da einen 1,4er ranmachst, bist du ja auch bei Blende 9. Das Einzige ist halt, dass du Blende 8 bei 600 mm bist im Vergleich zu Blende 3 bei den beiden anderen Objektiven, was jetzt der größte Unterschied ist. Aber dadurch ist es natürlich auch kleiner und leichter und auch preislich genau zwischen den beiden Objektiven.
Ich glaube, dass du auch noch,
denke, sehr interessant sein wird.
Wenn du es dir auch anschaust, selbst dein Traumobjektiv 600 mm 6.3 mit 1,4er Extender bist du bei 840 mm Blende 9. Von daher ist es rein von der Lichtmenge das Gleiche. Und ich glaube, dass das 200 bis 800 schon so ein Sweet Spot für viele ist, die sich dieses 400er oder 600er, also Supertele, nie leisten wollen, weil es einfach viel zu teuer ist. Und hier hast du halt für 2.500 Euro, vermutlich irgendwann im Straßenpreis auch weniger, mit irgendeinem Cashback, also sagen wir mal, irgendwann kommst du auf 2.000 Euro runter, plus minus. Da hast du halt für einen Preis von 2.000 bis 2.500 Euro ein Objektiv, das von 200 bis 800 mm geht, in einer mit Sicherheit sehr guten optischen Qualität. Und das ist halt schon etwas, das noch nie da gewesen ist. Und ich meine, diese 150-600er Tamron und Sigma, die waren ja nie der Brüller. Und trotzdem haben sie sich verkauft wie geschnitten Brot. Warum? Weil du auf einmal 600 statt 400 mm bei einem Zoom haben konntest. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, hier, jetzt kannst du auch 800 mm haben. Das ist halt, ich glaube halt, dass das rein mengentechnisch sich das 200 bis 800 besser verkaufen wird als das 600 mm 6.3 zusammen mit dem 300 mm Sony, glaube ich, dass mehr 200 bis 800er verkauft werden wie von den beiden Objektiven zusammen.
Ja, da kannst du noch einige andere Objektive dazulegen und da werden immer noch mehr verkauft von. Und es ist halt, wie gesagt, wenn das jetzt dein einziges Objektiv ist, dann ist es halt ein No-Brainer eigentlich. Und Canon hatte eigentlich noch nie dieses ein Objektiv in dieser Brennweitenregion. Als Zoom. Sony hatte ja ganz lange schon das 200 bis 600, deshalb sind ja sogar viele Leute zu Sony gewechselt. Und jetzt hat Canon halt doch was für Leute, die halt nur ein Objektiv kaufen wollen, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, trotzdem gute Qualität haben und jetzt sogar bis 800 mm zoomen können. Das heißt, so auf dem Papier ist es schon phänomenal eigentlich. Und ich hoffe auch, dass es dann, wenn ich es dann kriege, mich sehr positiv überraschen wird. Ich will jetzt auch gar nicht negativ klingen. Ich denke, das ist total das geile Objektiv. Aber wenn man natürlich schon einige andere hat, dann muss man sehen, wie das so reinpasst. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt mal so einfach durch die Gegend laufe, ohne genau zu wissen, was ich mache oder so, da wird es schon ein Objektiv sein, was ich gerne mal greife, weil da möchte ich kein F4 600 mitnehmen. Und auch 100 bis 500 ist halt gut, aber es ist ja eigentlich eher ein 100 bis 400 mit extra 100 Millimetern. Und es ist halt doch manchmal relativ kurz. Und da ist ein Grund, warum mir natürlich das Nikon 600 PF gefallen hat, weil es halt so klein und leicht ist. Aber da kann natürlich auch so ein 200 bis 800er sehr gut mithalten für einen deutlich geringeren Preis.
Ja, also ich bin mir sicher, dass es seinen Abnehmer finden wird. Und alle, die über die Lichtstärke in den Internetforen sich halt momentan massiv beschweren, hätte man das einfach lichtstärker gemacht. Ich meine, es gab ja mal ein 300 bis 800 mm Sigma mit Blende 5,6. Das war selbst für Sigma-Verhältnisse erschreckend teuer und mit 6 Kilo auch nicht das leichteste. Dann hätten wieder alle rumgeheult, dass bei Canon alles am teuersten ist. Und ich glaube, genau das ist ja die Herausforderung bei diesen ganzen Dingen, dass einfach alle gefühlt sich beschweren und keiner was Positives schreibt, weil wenn ich mir angucke, ich finde die Sony A9 III auch eine coole Kamera, richtig geil, was da rausgekommen ist. Und ich bin aber auch in der einen oder anderen Sony-Gruppe drin und da heulen alle rum, dass sie nur 24 Megapixel hat.
Da kannst du mich auch mit einschließen.
Ja, aber ich meine, da sieht man jetzt wieder den Flaschenhals von vornherein. Die Kamera erzeugt 6 GB pro Sekunde an Daten und Sony geht halt diesen blöden Typ A-Standard, der einfach viel langsamer ist als der Typ B-Standard. Und dann wundern sie sich, dass da ein Flaschenhals entstanden ist. Weil wenn du auf 36 Megapixel hochgehen würdest, hättest du auf einmal 9 GB pro Sekunde Daten. Und wo soll das denn hingeschrieben werden mit diesem langsamen Speicherkartenstandard?
Ja, natürlich. Und ich sag mal, wobei ich auch gelesen habe, dass vielleicht mehr Megapixel noch gar nicht möglich sind mit so einem Sensor. Aber um nochmal auf das 200 bis 800er zurückzukommen, es ist ja auch so, jetzt habe ich schön vergessen, was ich sagen wollte. Das war natürlich jetzt sehr gut. Ah nee, ich wollte sagen, dadurch, dass F-Stop ist ja sowieso eigentlich kein Standard. Das weißt du ja bestimmt auch. Also der eigentlich
du meinst die Messung die der Lichtmenge?
Die Nummer, die die Objektivhersteller aufs Objektiv schreiben, sind ja nicht unbedingt standardisiert durchgehend. Es kann ja sogar durchaus sein, du hast zum Beispiel ein Sony und ein Canon, beide bei Blende 6.3 nebeneinander und trotzdem hast du unterschiedliche Verschlusszeiten, weil eins halt etwas weniger Licht reinlässt zum Beispiel.
Ja, weil der F-Stop ist ja das Verhältnis von Frontlinsendurchmesser zu Brennweite und der T-Stop, über den keiner spricht, ist eigentlich die Lichtmenge, die hinten messbar auf dem Sensor rauskommt.
Genau, und das ist ja eigentlich das Entscheidende, was Leute in diesen ganzen Situationen über einen F-Stop immer vergessen. Das F-Stop ist ja schön und gut, aber es gibt ja durchaus Objektive, die einen F-Stop haben, der nicht so gut ist und trotzdem mehr Licht durchlassen als jetzt ein Objektiv, was auf dem Papier etwas besser dasteht, aber wo hinten vielleicht weniger Licht ankommt.
Ja, und das finde ich ist auf jeden Fall relevant. Aber viel relevanter ist eigentlich wirklich auch die Frage einfach, was man, wie man das fotografieren will. Und dann ergibt sich ja immer auch der Bedarf. Und das ist ja am Ende das Entscheidende, was man kaufen soll und was nicht. Und man darf halt eine Sache in dieser ganzen Diskussion nie vergessen. Am Ende des Tages wechselt man doch eh nicht wegen einem blöden Objektiv den Kamerahersteller.
In der Regel nicht, nee.
Also zumindest in unserem Bereich. Denn vielleicht, wenn du zwei Objektive hast und immer nur Hochzeiten mit 35 und 85 fotografierst, kannst du dir auch leisten, jedes Jahr umzusteigen, weil du nur zwei Optiken hast. Aber wenn du halt irgendwie 10 Objektive oder 20 Objektive oder noch mehr daheim rumliegen hast, wechselst du halt nicht wegen noch einem Objektiv den Hersteller.
Das stimmt, wobei es für einige Leute jetzt natürlich den Anspruch oder Anreiz doch gibt, weil halt viele noch von zum Beispiel DSLR, Spiegelreflexkameras auf halt spiegellose Kameras umsteigen. Und da ist es ja doch so, dass du quasi einen kompletten System, oh, wie sagt man denn jetzt, fehlt mir schon wieder
Systemwechsel
vollziehst.
Ja, aber ich meine, selbst da ist es doch so, dass du deine alten Objektive weiterverwenden kannst, wenn du gute hattest. Und ich habe ja auch erstmal reingeschnuppert und dann plötzlich alles auf RF gekauft. Und deswegen glaube ich, dass das nicht das Relevanteste ist. Aber jetzt, wo wir beim Thema sind,
nein,
wünsch dir was. Ich habe hier draufgeschrieben auf den Zettel, wünsch dir was Objektiv. Ich schlag mal Objektive vor, die ich mir wünschen würde. Und dann kannst du dir überlegen, was du dir wünschen würdest. Wenn, also halbwegs realistisch. Also wenn du sagst, weiterentwickelte Objektive, was würdest du dir wünschen? Ich habe mir hier mal ein paar aufgeschrieben, die mir gut gefallen würden im Canon-Line-Up. Ich würde mir wünschen, so ein 14 mm bis 105 mm, wenn wir realistischer sind, irgendwie von mir aus 16 oder 17 mm untenrum, aber nicht länger als 17 mm untenrum und bis 85 oder 105 mm oben raus. Gerne Blende 5,6, also muss noch nicht mehr Blende 4 sein, aber mit einer richtig guten optischen Leistung. Das ist so ein Objektiv, das würde ich mir für die Landschaftsfotografie wünschen, weil ich da eh meistens über Blende 8 liege. Dann wünsche ich mir ein neues Telemakro-Objektiv von Canon. Also ich sag mal 180 mm oder 200 mm. Wenn ich ehrlich bin, die Brennweite ist mir vollkommen egal. Ich sag mal 150 bis 250 mm ist die Range. Und wenn ich vom 135er von der Größe ausgehe, 135 1.8 und mir jetzt als Makro vorstelle, dann sagen wir mal 180 mm Blende 2.2 Makro mit Bildstabilisator würde ich auch sofort kaufen, wenn es nicht gigantisch groß ist. Also deswegen lehne ich das sozusagen ans 135er von der Baugröße. Und ein 50 bis 300 mm Blende 4. Das, also am allerliebsten hätte ich einen 50 bis 300 mm Blende 4 mit Bildstabilisierung, das halbwegs bezahlbar ist. Also ich sag mal irgendwie 3.000 bis 5.000 Euro. Und das kombiniert dann oben raus mit 400-28 und untenrum dieses ominöse 14, 16, 17 mm bis 100 mm als Landschaftsobjektiv. Mit den drei Objektiven würde ich mich im Alltag sehr, sehr wohlfühlen. Und noch als Abschluss ein 50 mm Blende 1.8 oder 50 mm Blende 1.4. Aber bitte genauso kompakt wie das alte, dafür aber optisch richtig gut. Von mir aus können Sie dann auch 1.000 oder 1.500 Euro dafür fragen, statt 199. Es soll dafür aber optisch richtig gut sein, ja. Das sind so Objektive, wo ich sage, die sind realistisch und die würden meine Fotografie bereichern. Hast du dir überlegt, was das für dich wäre?
Ja, so ein Weitwinkel würde ich auch mal noch mitnehmen. Die erste Linse, das wäre schon praktisch, auch gerade auf so Reisen und so, wenn man nicht so viel mitnehmen kann. Und sonst, ja, es wäre eigentlich, wo wir schon fast drüber gesprochen haben, so ein kleines 600er von Canon wäre schon mal was Schönes. Das haben sie ja noch nie gemacht. Da würde ich mich aber schon sehr drüber freuen. Und ansonsten mit dem, was ich so fotografiere, ich bin eigentlich schon relativ froh. Das, was mich wirklich doch geschockt hat, war ein kleineres, leichteres Mini-600er sozusagen. Oder auch vielleicht eine neue Version von dem jetzigen 600er, was ich benutze, ohne Adapter, was etwas kürzer ist, etwas leichter und nicht ganz so viele Wobbles hat an den Kameras. Aber das kann ja vielleicht auch an den neuen Kameras schon nicht mehr vorhanden sein.
Ja, dann sind wir mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was Canon da auch kredenzen wird in der Zukunft, was die Kameras angeht. Weil Sony hat ja jetzt den Aufschlag gemacht mit der A9 III. Vielleicht noch, wo wir schon beim Part sind, wo wir nicht über Technik sprechen. A9 III, Global Shutter, wie findest du das? Das ist ja schon eine starke Veränderung. Ein Game Changer nennen es viele. Ich glaube aber, dass dieser Game Changer nur für bestimmte kleine Fragmente der Fotografie ein Game Changer ist und für viele andere nicht. Oder wie siehst du das?
Also ich denke, wenn du viel unter LEDs fotografierst, so im Hallensport oder Fußballstadion, da ist es natürlich krass, weil du dann gar kein Banding oder Flickern mehr und so hast. Das ist natürlich einen großen Unterschied macht. Mit den Blitzen haben wir ja schon drüber gesprochen, da macht es einen Riesenunterschied. Du kannst quasi auch noch jede Verschlusszeit jetzt haben, die du willst, das ist natürlich auch gut, aber es ist schon sehr auf Sport und Action aufgelegt, wie jetzt zum Beispiel wie sagt man dann auf Deutsch? Base ISO ist nur zwei, also Base ISO ist Basis ISO, keine Ahnung.
Base ISO nennt man die 200, auch im Deutschen.
Okay, komisch. Also, Base ISO ist nur 250 und nicht mehr 100.
Ah nee, und doch, es gibt doch ein zweites Wort, nativer ISO-Bereich, also die native, genau. ISO, Base ISO, sorry.
Okay, jetzt verstehe ich, warum man das nicht benutzt dann. Also Base ISO oder der native ISO-Bereich ist nicht mehr 100, sondern 250. Und zudem ist es auch so, dass zum Beispiel dieses ISO-Rauschen und der Dynamikumfang wahrscheinlich deutlich schlechter sind als an anderen Sensoren.
Also ich glaube halt, also ich bin total gespannt, wie die Qualität sein wird von dieser Kamera. Ich finde aber, es ist ein guter nächster Schritt und deshalb bin ich froh, dass Sony den auch geht. Ich finde auch 120 Bilder pro Sekunde auf jeden Fall je nach Motiv durchaus erstrebenswert. Von daher finde ich, also es ist eine Top-Kamera, aber ich glaube auch, dass wenn es eine Canon wäre, würde ich bei den 24 Megapixeln auch rumheulen.
So würde es mir auch gehen. Von daher finde ich es interessant, mal zu sehen, was Sony jetzt zum Beispiel in einer A1 Mark II machen wird oder Canon auch in einer A1. Weil so wie es im Moment aussieht, scheint ja 24 Megapixel so vielleicht das Maximale zu sein, was man mit dem Global Shutter machen kann. Von daher würde es ja vielleicht sogar mehr Sinn machen, wenn jetzt eine R3 Mark II ein Global Shutter hätte und nicht die R1 zum Beispiel.
Wobei
weil du da ja schon doch mehr Megapixel und auch guten Dynamikumfang willst und so.
Ja, also ich muss sagen, generell Thema Global Shutter, es geht in, also ich will zweierlei Dinge sagen. Wir haben ja zum einen eine andere Global Shutter Kamera, die gerade angekündigt worden ist. Die hat sogar 128 Megapixel, also die Phase One P5. Die ist ja eine 128-Megapixel-Kamera für die Drohne mit Mittelformat und die hat auch einen Global Shutter. Also mehr Auflösung geht mit Sicherheit. Die Frage ist einfach auch nur, welchen Weg will man gehen als Hersteller? Und ich habe das, glaube ich, im letzten Dezember, also vor einem Jahr, bereits gesagt, dass meine Prognose ist, dass Hersteller eher die Megapixel-Anzahlen reduzieren werden, um mehr Details im hohen ISO-Bereich rauszuholen, um zu sagen, okay, den Rest müsst ihr interpolieren. Und ich bin mir relativ sicher, dass genau das auch in den kommenden Jahren an vielen Stellen passiert, dass wir eher weniger Megapixel sehen werden, dafür aber eben mehr Interpolationsverfahren. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass es eine bestimmte Anzahl an Rauschen gibt, der entsteht da im Endeffekt dadurch, dass zu wenig Licht da ist und diese Signalverfälschung stattfindet. Und diese Signalverfälschung, was die Erzeugung des Rauschens angeht, nicht immer hervorsehbar ist, sondern oft unkontrolliert stattfindet. Und das heißt, die kannst du gar nicht so gut berechnen oder rausrechnen unterm Strich. Und dann sagt man, okay, hey, wir machen dann halt größere Pixel und den Rest müsst ihr interpolieren, weil interpolieren eben einfacher geht anscheinend, wie rauschfreie Sensoren herzustellen.
Ja, das wäre natürlich interessant, wobei solange man jetzt nicht wieder von den 45 zurückgeht, bin ich noch ganz zufrieden. 24, wie wir schon beide gesagt haben, ist etwas leicht sozusagen, etwas zu wenig. Vielleicht 45 finde ich schon ein guter Kompromiss. Ich habe jetzt auch nie das Gefühl, dass ich jetzt deutlich mehr bräuchte zum Beispiel. Von daher, so im Moment zumindest, fühlt sich 45 ganz gut an und ich hoffe eigentlich, dass es auch so bleibt, aber wenn wir mal sehen, kommt natürlich auch drauf an. Und wenn es so wäre, dann müssten natürlich auch die Hersteller selber wahrscheinlich noch ihre eigenen Interpolations-Softwares zur Verfügung stellen.
Ich glaube, das wird nicht passieren, weil ja die Software der Hersteller Freeware ist. Und solange das Freeware ist, wird das halt immer so stiefmütterlich im Konzern behandelt. Deswegen halte ich das tatsächlich für ausgeschlossen an irgendeiner Stelle.
Na gut, mal sehen, was passiert dann.
Jan, wir haben ja immer noch nicht mal alle Themen heute von der Liste runtergerichtet, aber ich glaube, wir haben eine relativ umfassende Podcast-Episode aufgenommen, in der wir heute wirklich keine Technikthemen behandelt haben. Das finde ich gut, dass es heute mal wieder nicht um Technik ging. Und
genau, das ist ja mal nervig.
Mir ist noch nach der letzten Podcast-Episode aufgefallen, ich hatte doch erzählt, dass ich dieses dieses Buch zu der einen Ausstellung geschenkt bekommen hatte. Und hätte ich mich auch nur einmal umgedreht, hätte ich gesehen, dass direkt hinter mir steht. Das heißt, ich hätte direkt letzte Episode was damit machen können. Aber mir ist nicht eingefallen, was ich mit dem Buch im Podcast machen soll. Vielleicht überlege ich was bis zur nächsten Podcast-Episode. Aber da ist doch eine Aufgabe
vorlesen.
Ja, das Problem ist
Audiobook machen.
Okay, wir machen ein Audiobook. Das ist bestimmt copyright-technisch überhaupt nicht fragwürdig. Gut. Dann bedanke ich mich, dass du heute wieder dabei warst, Jan.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.